Guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Geschwister. Wie fühlt es sich an, etwas aus ganzem Herzen zu tun? Sich hundertprozentig für etwas einzusetzen, alles zu geben, was man hat? Haben Sie das schon einmal gemacht? Und wenn ja, wie haben Sie sich danach gefühlt? Wir haben auf unserer Webseite mehrere Artikel und Predigten über das Herz veröffentlicht und wir haben Material, das dieses Thema behandelt. Vieles davon konzentriert sich auf den menschlichen Aspekt des Herzens, wie betrügerisch und böse das Herz sein kann. Aber dann gibt es auch positive Seiten, wie wir das Herz auf die Art und Weise gebrauchen können, wie Gott es beabsichtigt hat. Wir alle haben kostbare Gaben und Gott hat uns gesegnet, indem er uns aus dieser Welt herausgerufen hat und unseren Geist für sein Verständnis geöffnet hat. Und das ist wirklich etwas Besonderes, da wir auch unser endgültiges Potenzial kennen, wenn wir gehorsam und treu bleiben. Wir sollten diese Gabe des Verstehens nicht vernachlässigen. Wir sollten darin wachsen und das, was wir hören und lernen, in unser Herz aufnehmen. Die Lebensweise Gottes zu leben, sollte unser Hauptaugenmerk sein. Er ist die Nummer eins und steht über allem. Und wir müssen das verstehen und akzeptieren. Warum gehen wir jeden Samstag in die Kirchenversammlung? Und wir hören immer wieder Predigten, die oft mehrmals wichtige Themen ansprechen. Warum wiederholen wir die Einhaltung seiner heiligen Tage und seiner Festtage jedes Jahr, so wie wir es jetzt gerade tun? Wir halten das Laputtenfest und den letzten großen Tag. Wir nehmen daran teil und hören uns die Predigten an, die sich auf die Symbolik und Bedeutung dieser Festtage beziehen. Und dies jedes Jahr als Erinnerung. Können wir erkennen, wie wichtig die richtige Art der Wiederholung ist? Es gibt viele Menschen in der Welt, die zweimal im Jahr auch und aus den falschen Gründen zu einem Gottesdienst gehen, zu Ostern und Weihnachten. Hoffentlich sind wir nicht so wie diese Menschen in der Welt, die einfach nur so zu Gottesdiensten kommen und deren Herz nicht wirklich dabei ist. Gott schaut in das Herz jedes Einzelnen und nur er und sie können dies sehen. Nur Sie selbst wissen, ob Ihr Herz nicht wirklich dabei ist. Sie können die ganze Welt täuschen, jedem um sich herum etwas vormachen, aber Sie können Gott nicht zum Narren halten. Denn er kennt sogar die Geheimnisse unserer Herzen, das können wir in Psalm 44, Vers 22 lesen. Die Frage, ob Gott ein Herz hat, ist interessant, da wir wissen, dass er kein physisches Herz hat. Doch er hat uns mit einem Herzen geschaffen und das Herz hat eine wichtige Funktion für unsere Existenz, sowohl physisch als auch geistlich. Gott hat uns auf eine bestimmte Weise geschaffen und unsere Körper haben mehrere Funktionen, die in Einheit zusammenarbeiten. Wenn es um unser Herz geht, ist dies der Ort, wo unsere Emotionen und Sehnsüchte wohnen. Schließlich hat Gott uns nach seinem eigenen Bild erschaffen. Und obwohl Gott Geist ist, hat er auch Gefühle von Emotionen und Wünschen. Wir können also sagen, dass er auch ein Herz hat. Es ist auch der Titel, das Herz Gottes. Beachten Sie, was Gott in Apostelgeschichte 13, Vers 22 von David hielt. Apostelgeschichte 13, Vers 22, und ich lese hier in diese Predigt von der Lutherbibel, redivierten Lutherbibel 2017. Wieder Apostelgeschichte 13, Vers 22, da lesen wir: Und als er diesen verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun. Nun, wie wir wissen, hatte David ein interessantes Leben, gefüllt mit vielen Sünden, für die er bestraft wurde, aber Gott wusste von Anfang an, dass David überwinden würde, weil Gott in sein Herz schaute. Ja, David hat viel vermasselt, was er auch im Psalm 25, Verse 4 bis 7 zugibt. Psalm 25, angefangen Vers 4. Da sagt er: Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Vers 7. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meine nach deiner Barmherzigkeit her, um deiner Güte willen. Und dann weiter in Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Vers 17. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sehe an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Sehe, Vers 19, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre, Vers 20, meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Und er bittet Gott auch in Psalm 26, Vers 2 und 3, ihn zu prüfen. Psalm 26, in Vers 2. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deine Wahrheit. Es war ein Prozess, den David durchlaufen und aus dem er lernen musste. Aber immer wieder schaute Gott in sein Herz, um zu sehen, ob er das begriff. Weiter im Psalm 32, Vers 1 und 2. Psalm 32, Vers 1 und 2 und auch Vers 5. Vers 1 lesen wir: Eine Unterweisung Davids, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Selah. David hatte viele Sünden, aber er bekannte sie und wandte sich von ihnen ab, was Saul nicht tat, da er Kompromisse einging und Ausreden erfand. David suchte Gott in seinem Herzen, und Gott sah etwas Besonderes in David, weshalb Gott ihn zum König bestimmte. Genauso, so wie er bestimmte Menschen aus der Menge für einen besonderen Zweck auserwählt. Gott segnet sein Volk auch mit Führern, die Gott kennen, ihm gehorchen und seinem Herzen folgen. 1. Samuel 2, Vers 35. Vers 35. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten wandle immer da. Und auch in Jeremia 3, Vers 15. Jeremia 3, Vers 15. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Wir haben eine Aufgabe in der Predigerschaft, für die Schafe zu sorgen, sie zu führen und zu leiten, so wie Gott es mit uns tut, so wie Christus es getan hat, als er auf dieser Erde war. Und durch sein Beispiel ahmen wir ihm nach und tun das Gleiche. Viele Male haben wir unser Herz vor jemandem oder vor der Kirche ausgeschüttet, der uns dann in den Rücken fiel, uns vergaß oder benutzte und der dann aufgrund einer Meinungsverschiedenheit oder einer Sache, die nicht mit seinem Verständnis übereinstimmte, beschloss zu gehen und sich nicht mehr daran erinnerte, was wir einmal für ihn getan hatten. Solch eine Person konnte die Prüfungen nicht mehr ertragen und beschloss aufzugeben. Sie stellte einen anderen Gott vor den wahren Gott, zum Beispiel etwas Wichtigeres in seinen Augen, wie Familie, Freunde, ein Job, Geld und so weiter. Und dann entschied sich dann, die Kirche zu verlassen und in die Welt zurückzukehren. Eine solche Einstellung kann sogar zu Hass auf diejenigen führen, die treu bleiben, sowie die Predigerschaft, die Kirche und die wahren Geschwister, die für das Gute, das sie für diese Person tun wollte, gehasst werden. Wie oft wurde Christus betrogen, weil er Gutes tat? Er predigte die hundertprozentige Wahrheit und die Leute glaubten ihm zuerst, aber vergaßen ihn dann komplett und hassten ihn bis hin zum Tod. Was bedeutet es, Gott sein Herz zu schenken, wie manche Leute heute sagen? Das Herz von Paulus steckte in der Arbeit und der Kirche. Er hatte unerschütterliches Verlangen danach, den Menschen zu helfen, Gottes Lebensweise zu verstehen, indem er das Evangelium predigte und das Wissen über Gottes wunderbaren Plan teilte. Was tun wir heute in der Kirche? Tun wir nicht dasselbe? Predigen wir nicht, was die Bibel sagt? Weihen wir nicht die Herde? Teilen wir nicht unser Wissen und warnen wir nicht die Nationen der Welt von einer drohenden Katastrophe aufgrund der Prophezeiungen in diesem Buch? Schauen Sie, was gerade auf der ganzen Welt in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie passiert und schauen Sie, was in der Kirche passiert. Doch leider schläft die Welt, in der wir leben, tief und fest. Und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bevor sie aufwacht, wenn die Zeiten noch schlimmer werden. Aber wir müssen uns fragen, ob das, was wir sagen, wahr ist. So wie Gott uns prüft, sollten wir uns auch selbst prüfen und uns beweisen, dass das, was wir in diesen Botschaften hören, mit dem übereinstimmt, was die Bibel sagt. Ist die Wahrheit in unseren Herzen? Paulus fragte sich dasselbe, als er mit Israel sprach in Römer 10, Vers 1 bis 21. Römer 10, angefangen in Vers 1. Da sagt er: Brüder und Schwestern, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, das heißt, das Ziel oder der Endzweck des Gesetzes, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren? Nämlich, um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren? Nämlich, um Christus von den Toten heraufzuholen. Aber was sagt sie? Vers 8. Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 10. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vers 12. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle dasselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubte unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen über durch das Wort Christi. Vers 18, ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort, bis an die Enden der Welt. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erstes spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten. Vers 21. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Wie hingegeben sind wir in unseren Herzen? Widmen wir uns immer Gott oder geht es bei uns auf und ab? Sind wir bereit, alles für Gott aufzugeben? Ein Beispiel für jemanden, der seinen Besitz über Gott stellte, befindet sich in Matthäus 19, Vers 16 bis 30. Matthäus 19, angefangen Vers 16, die berühmte Stelle hier. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Vers 21, Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wenn kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortet Petrus und sprach zu ihm: Sehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 28, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachfolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen, wird auf dem Thron seine Herrlichkeit auch sitzen und 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's 100-fach empfangen und das ewige Leben ernerben. Vers 30, aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Dieser reiche Herrscher musste alles aufgeben, um Gott zu folgen. Und Christus schaute in sein Herz und sah, was ihm am wichtigsten war. Könnten wir unter Umständen auch zu dieser Entscheidung kommen, alles aufzugeben, um Christus nachzufolgen? Genauso wie Paulus, die Jünger, Moses und Lot es taten, um nur einige Beispiele zu nennen. Gott prüft unsere Herzen und unsere Gesinnung, um zu sehen, wie sehr wir ihm hingegeben sind. Jeremia 17, Vers 10. Jeremia 17, Vers 10. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Und dann auch in 5. Mose, Kapitel 8, Verse 2 bis 6. Angefangen in Vers 2. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir, und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Vers 5. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinem Wegen wandelst und ihn fürchtest. Und genau die Dinge, durch die wir geprüft werden, sind in Markus 7 beschrieben. Markus 7, Vers 21 bis 23. Markus 7, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Ein Sinneswandel muss stattfinden. Und das lesen wir im Psalm 51, Verse 11 und 12. Psalm 51, Vers 11. Verbirg dein Antlitz von meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und dann weiter in Hesekiel 36, in Vers 26 bis 31. Hesekiel 36 und angefangen Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinere Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Vers 28. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Vers 31. Dann werdet ihr an euren bösen Wandel denken und an euer Tun, das nicht gut war, und werdet euch selbst zuwider sein um eure Sünde und eure Gräuel willen. Und dann weiter in Matthäus 22, Verse 35 bis 38. Da lesen wir über den Liebe den Herrn von ganzem Herzen. Matthäus 22, Vers 35. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Und dann weiter in Markus, Kapitel 12, Vers 30 bis 33. Markus Kapitel 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer, und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Wir müssen Christus folgen vor allen Dingen. Das lesen wir Matthäus 10, Vers 35 bis 39. Matthäus 10, angefangen in Vers 35. Er sagt: Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meinen nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meinen nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meinen nicht wert. Vers 39, wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Die Liebe Gottes wird in 1. Johannes 5, Vers 3 definiert. 1. Johannes 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, richtig, die Liebe Gottes, so die Elberfelder Bibel, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die Person, die sich entschied zu gehen, hat das Gesetz zu einer Last gemacht. Auf unserer kostenlosen englischen Broschüre über die 10 Gebote zitieren wir Folgendes. Wem oder was dienen wir wahrhaftig? Welchen Dingen widmen wir unser Leben in erster Linie? Bei manchen Menschen ist es das Selbst. Bei anderen ist es der Ehepartner oder die Kinder, die Karriere, die materiellen Besitztümer oder vielleicht sogar andere Personen. Wenn die Antwort nicht immer Gott ist, dann brechen wir das erste Gebot. Denn mit unserem ganzen Gemüt müssen wir Gott mehr lieben als irgendjemandem oder irgendetwas anderes. Auf die Frage, welches das größte Gebot sei, antwortete Jesus eindeutig, was wir schon gelesen haben in Matthäus 22, Vers 35 bis 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Dies ist wirklich das größte aller Gebote. Jesus hat es gesagt. Um ein wahrhaft glückliches und erfülltes Leben zu führen, müssen wir sicherstellen, dass wir keine anderen Götter vor den wahren Gott stellen. Doch es gibt viele, die um unsere Zuneigung buhlen. Die modernen sogenannten Götter werden bei der Wiederkunft Jesu der Vergangenheit angehören. Diese ganze Kultur, alles andere als den Schöpfer anzubeten, wird der Geschichte angehören. Und das sind wirklich gute Nachrichten. Diese persönliche Beziehung zu dem einen wahren und lebendigen Gott aufzubauen, zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, ist die wichtigste Verpflichtung, die Christen jemals eingehen können. Dies ist der Hauptfokus des ersten der 10 Gebote in 2. Mose 20, Vers 3, das sehr klar und sehr einfach sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn es um Idole geht, beachten Sie, was in Hesekiel 14, Vers 3 und 4 steht. Hesekiel 14, Vers 3. Du Menschenkind, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen und haben vor sich aufgestellt, was sie schuldig werden lässt. Sollte ich mich wirklich von innen oder ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Jedem vom Hause Israel, der mit seinem Herzen an seinen Götzen hängt und vor sich aufgestellt hat, was ihn schuldig werden lässt und dann zum Propheten kommt, dem will ich der Herr antworten, wie er es verdient hat mit seinen vielen Götzen. Die Jewish Publication Society of America übersetzt in ihrer Bibelversion vom Jahre 1917 Hesekiel 14, 3-4, indem sie den Ausdruck Idole in ihrer Gesinnung und Idole in seiner Gesinnung verwendet. Andere Übersetzungen verwenden das Wort Herz anstatt Gesinnung und sagen in Vers 3, diese Männer haben ihre Götzen in ihren Herzen aufgestellt. Das hier verwendete hebräische Wort kann je nach Zusammenhang entweder mit Herz oder Gesinnung übersetzt werden. Die Frage, die beantwortet werden muss, lautet also, was ist ein Idol? Ist es nur ein Bild von etwas, das gemacht wurde, um angebetet zu werden? Oder kann es mehr sein oder mehr als das sein? Wenn wir ein Opfer darbringen, zeigen wir Gott, wo unser Herz wirklich ist. Sowohl Kain als auch Abel gaben Opfergaben, aber Gott lehnte das Opfer des sündhaft und bösen Kains ab, während er das Opfer des gerechten Abels annahm. Wenn wir etwas opfern, nutzen wir die Gelegenheit, Gott zu zeigen, wie sehr wir seine Beteiligung in unserem Leben schätzen, indem wir fröhlich und nicht widerwillig geben. Das können wir in 5. Mose 16, Vers 17 lesen, aber ich werde 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7 lesen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das war 2. Korinther 9, Vers 7. Und noch die Frage, wie sollen wir die 10 Gebote in unseren Herzen anwenden? Weiter von dieser Broschüre über die 10 Gebote, da sagen wir, es ist wahr, dass 2. Korinther 3,3 die 10 Gebote anspricht und erklärt. Ihr seid ein Brief Christi, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Diese Aussage erklärt jedoch lediglich, dass wir die 10 Gebote verinnerlichen sollen. Es reicht nicht aus, sie in unseren Bibeln zu haben oder auf Plaketen oder Steintafeln geschrieben sind, sondern sie müssen ein Teil von uns sein. Sie müssen in unsere Herzen geschrieben sein, auf unseren fleischlichen Tafeln. Diese Textstelle deutet nicht einmal im Entferntesten darauf hin, dass wir nicht mehr verpflichtet sind, die 10 Gebote zu halten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gottes Gesetz muss in unseren Herzen sein. Jesaja 51, Vers 7. Und dann schauen wir mal Hebräer 10, Vers 16 an. Hebräer 10, Vers 16. Da lesen wir, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Nächste Frage, was bedeutet es, dass Gottes Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist? Weiter in unserer Broschüre. Die Tatsache, dass Gottes Gesetz in unsere Herzen geschrieben ist, bedeutet nicht, dass es plötzlich keine geschriebenen Regeln mehr gibt, die das Gesetz Gottes definieren. Gemeint ist vielmehr, dass die schriftlichen Regeln integraler Bestandteil der Person geworden sind. Der wahre Christ hat diese Regeln verinnerlicht und identifiziert sich mit ihnen. Anders gesagt, die geschriebenen Regeln sind zu einem inneren Teil des Christen geworden. Sie sind Teil seines Charakters geworden. Sie identifizieren den Christen und beschreiben seine oder ihre Persönlichkeit und sein oder ihr Wesen. Ein weiterer Schritt ist erforderlich. 5. Mose 6, Verse 6 und 7. 5. Mose 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Können wir mal sehen, wie wichtig es auch ist für unsere Kinder. 5. Mose 11, Vers 18. 5. Mose 11, Vers 18. So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen. Noch eine Schriftstelle in Sprüche 3, Verse 3 und 4. Sprüche 3, in Vers 3. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Und dann auch eine Stelle im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 8, Vers 10. Hebräer Kapitel 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. So ist der neue Bund zu halten, in unsere Herzen geschrieben. Und dies sind immer noch die 10 Gebote aus dem Alten Testament, die in unseren Herzen geschrieben und gegründet sein sollen, geistlich gesprochen. Der neue Bund basiert nicht auf dem Opfersystem und den Ritualen der Vergangenheit, sondern auf den 10 Geboten. Wie bereits in 2. Korinther 3 erwähnt, die physischen Steintafeln drangen nie in die Herzen der Israeliten ein, da ihre Herzen auch aus Stein waren. Lesen wir Hesekiel 11, Vers 19 an. Hesekiel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinere Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischendes Herz geben. Und weiter 36, Vers 26. Kapitel 36, Vers 26 lesen wir: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Das Gleiche. Eine Wiederholung. Deshalb müssen wir weiterhin das Gesetz des 10 Gebote im Sinne behalten und es in unserem Leben und in unseren Herzen anwenden. Und dies kann nur mit Hilfe des Heiligen Geistes geschehen. Und wenn wir ihn nicht haben, können wir den geistlichen Sinn des Gesetzes nicht verstehen. Wie wichtig das ist, den Heiligen Geist zu haben. Wie Gottes Gesetz in unseren Herzen sein soll, finden wir in Jesaja 51, Vers 7. Jesaja 51 und Vers 7. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und ersetzt euch nicht, wenn sie euch veröhnen. Was haben wir dann zu befürchten? Was sagt uns in Psalm 37, Vers 31? Psalm 37, Vers 31. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Tritte gleiten nicht. Wir müssen Gottes Lehren von Herzen gehorchen. Römer Kapitel 6, Vers 17 und 18. Römer Kapitel 6, Vers 17. Da lesen wir: Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Vers 18. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Und wir können es mit Gottes Hilfe tun. Ich zitiere aus Jeremia 31, Vers 33: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Gott ist da, um uns zu helfen, und er gibt seine Worte und sein Verständnis in unsere Herzen. Und wir müssen nur gehorsam und treu bleiben und unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Gleich wie David ein Mann nach Gottes Herzen war, können wir es nicht genauso sein? Gott sah das Herz von David, und dennoch sündigte er in seinem Leben oftmals, war aber immer bereit, mit offenen Herzen aus seinen Fehlern zu lernen. Er war gegenüber Gott nicht rebellisch, und als er seine Sünden erkannte, bat er um Vergebung, und Gott vergab ihm. Was wird passieren, wenn wir Gott an die erste Stelle setzen? Sprüche 3, Vers 5 bis 6 hat die Antwort. Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Dies bedeutet, etwas aus ganzem Herzen zu machen. Und wenn wir das tun, wird Gott uns genau mit den Dingen segnen, nach denen wir uns sehnen. Psalm 37, Vers 3 und 4. Psalm 37, Vers 3. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich wünsche euch weiterhin noch ein friedliches und erbauliches Laubhüttenfest.